Herzlich willkommen, hier ist Folge 135 von HSV Meine Frau. Wir sind heute zu dritt, haben uns von drei verschiedenen Standorten zusammengeschaltet. Gato macht Pause gerade in Schnelsen und opfert seine Pause für uns. Moin Gato.
Moin.
Bones sitzt, wo bist du eigentlich? Du hast gerade Vaterschaftsurlaub sozusagen.
Elternzeit,
ne?
Genau.
Ich Elternzeit, ja.
Den Kleinen in den Schlaf gekämpft und bin jetzt im Ankleidezimmer.
Gute Arbeit. Und ich liege hier ausgestreckt auf der Couch mit Laptop auf dem Schoß und mein Name ist Stübi. Wir begrüßen euch heute zu dritt. Kai ist noch im Urlaub zu einer neuen Folge. Arbeiten so ein bisschen das erste Pflichtspiel auf. Ja, DFB-Pokal. Wie soll man sagen? Nicht der perfekte Saisonstart, Gato.
Nee, also so gar nicht. Ich muss sagen, ich saß vor dem Fernseher und dachte...
Hast du es richtig, wie hast du es aufgezogen? Hast du es groß geguckt? Warst du aufgeregt oder war so ein bisschen, naja, es ist Pokal? Oder warst du schon so voll im Fokus?
Ich war voll im Fokus, muss ich sagen, weil hat jetzt auch lange genug gedauert. Natürlich ist es nur Pokal, aber jeder weiß ja, der Pokal ist der kürzeste Weg nach Europa und Europa ist mir sehr wichtig und ich glaube auch, dass es realistisch ist. Deswegen habe ich natürlich besonderen Fokus auf das Spiel gelegt.
Ja.
Aber es sollte nicht sein und es sollte nicht nur sein, dass wir irgendwie gegen einen auf dem Papier ebenbürtigen Gegner vielleicht irgendwie unglücklich 2-1 verlieren. Nein, wir verlieren gegen einen auf dem Papier deutlich schlechteren Gegner 4-1. Und da frage ich mich doch tatsächlich, was ist in den letzten 6 Wochen in der Vorbereitung oder 8 Wochen schiefgelaufen, dass man so eine derartige Klatsche bekommt? Also das ist halt was anderes, als wenn man nur mit einem Tor verliert. Und da hoffe ich jetzt doch, dass es am Freitag direkt...
Da kommt ja ein ebenbürtiger Gegner, ne?
Ja, da kommt er halt und also das war wirklich irgendwie auf, es gab nicht nur eine Baustelle, sagen wir mal so.
Also Freitag das erste Heimspiel dann gegen Düsseldorf, 4000 Fans dürfen dann auch schon im Stadion sein, das ist dann schon auch nochmal was anderes, hat man jetzt finde ich auch gemerkt, wenn wir in Dresden Fans im Stadion sind, ja, macht schon was aus. Ne? Bones, wie hast du das ganze Spiel gesehen?
Ja, ich habe es mir auch angeguckt.
Wie fandst du die Körpersprache der Dresdner, du als alter man kann ruhig sagen, Ossi.
Ja, also man hat absolut gemerkt, dass die Dresdner heiß sind und man hat auch irgendwie das Gefühl, dass sie noch irgendwie etwas wieder gut machen wollten vom letzten Jahr, wo sie ja vom DFB mehr oder weniger 6 Spiele in 2 Wochen oder 3 Wochen aufgedrückt bekommen haben. Und wie du bereits angesprochen hast, die Fans, die haben die absolut nach vorne gepeitscht. Was man aber auch nicht vergessen sollte, ist, der HSV hatte locker Chancen genug, um auch 3-4 Auswärtstore zu schießen. Ich glaube, allein Hinterseher hatte in Hälfte 1 3 Großchancen. Also vom
gerade am Anfang, so nach einer Viertelstunde kann es auch 3-1 für den HSV stehen, ne?
Genau. Also da wurden auch wieder einige Probleme deutlich. Sprich Sturmzentrum, warum hat Terodde nicht gespielt, warum Hinterseher den Vorzug bekommen? Und Schon hatte einige Antworten geliefert bekommen am Montag.
Schon? Ach, du meinst den Trainer? Tune?
Ja, genau, er hatte ja wahrscheinlich auch, genau, ja. Tune, ja. Er hat ja auch bis zum Schluss mit zwischen Mikkel und Feuer Fernandes nicht entscheiden können. Und ich finde, Fernandes hat ihm jetzt auch keine so vielen Argumente gegeben, weshalb er jetzt gegen Düsseldorf unbedingt wieder im Tor stehen sollte. Und
Also ich finde ja auch, es ist schade um die Kohle, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, ne, und wir machen ja seit Jahren diese Spiele, dann würde ich immer lieber den Ligasieg nehmen als den Pokalsieg, wenn ich mich jetzt für einen Sieg entscheiden müsste.
Ja.
Von daher...
Pokalsieg ist super geil, bist in Europa. Wenn wir in der Liga schön meinetwegen Dritter...
Nee, ich meine einen Sieg in der einen Sieg, so erste Runden. So. Also wenn ich jetzt mich hätte entscheiden müssen, so wir gewinnen ein Spiel diese Woche, welches nimmst du, hätte ich jetzt immer das gegen Düsseldorf genommen.
Ja, auf jeden Fall.
Von daher, wir wissen alle, das war irgendwie nicht so gut, aber ich sag mal, spielerisch werden wir vielleicht jetzt auch noch in dieser Folge ein paar Lösungen finden, wie wir da uns nochmal steigern können, auch aufstellungstechnisch. Trotzdem müssen wir jetzt auch nochmal drüber sprechen. Was ist da nach Abpfiff passiert? Also klar, Leistner, das hat jetzt mittlerweile jeder gesehen, war nicht im Block, sondern war dann halt auf der Tribüne. Zum Glück war das ja dann auch ziemlich ausgedünnt. Ich meine, wäre der jetzt in so eine Hardcore-Fankurve gegangen, wer weiß, was da passiert wäre. Und hat sich einen Fan vorgeknüpft, der sagt, Leistner seine Frau bedroht hat, seine schwangere Frau bedroht hat und da sollen wohl Worte gefallen sein, hört man so ein bisschen. Also gar nicht, kann man gar nicht drüber sprechen. Ganz schlimm, so sagen wir mal so. Und da sind wir in die Sicherung durchgebrannt und er ist auf die Tribüne gesprungen und hat ihn so gepackt und auf den Boden gedrückt. Der Dresden-Fan widerspricht, sagt, nö, ach, das muss er völlig falsch verstanden haben. Ich würde mal gerne ja erstmal hören, wie ihr reagiert hättet. Also es ist ja nicht so einfach, ne? Wenn man so einen Puls von 140 hat, man ist super frustriert und dann kommt so ein Fan da von außen und sagt was. Wärt ihr da so eiskalt als Profi? Muss man das von einem Profi erwarten? Wie schätzt ihr es ein?
Also ich würde versuchen, eiskalt zu sein, weil das sind jetzt halt einfach die Spielregeln im Profifußball. Du kannst jetzt nicht jeden Kommentar an dich ranlassen. Du kriegst halt relativ viele und sowas darf dir halt nicht passieren. Ne?
Wie du auch schon sehr schön gesagt hast, gerade muss man einmal sagen, in Zeiten von Corona war es auch fragwürdig, wo alle wirklich mit Atemschutzmaske und nur in eine Richtung ins Stadion gehen und wenn dann ein verschwitzter Spieler in den Block springt, auch unter dem Gesichtspunkt natürlich nicht optimal.
Ja, korrekt. Jetzt kommt aber für mich, ehrlich gesagt, das große Aber, weil wo ist die Grenze? Und das ist halt, finde ich, immer so ganz schön. Also du, ist ja immer schwammig, ne? Wenn er jetzt wirklich aufs Allerhärteste ihn beleidigt hätte, was er ja anscheinend hat, muss man sich das gefallen lassen. Plus, was hat er überhaupt gemacht? Er hat ja dem jetzt nicht irgendwie ein Ding gezogen, sondern er hat ihn so ein bisschen nach hinten geschubst. Und wie würde das ganze Szenario aussehen, wenn jetzt keine Kameras dabei wären? Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Kreisklasse gewesen wären, hätte man dann gesagt, ist doch völlig in Ordnung, dass du einmal über den Zaun gesprungen bist und dir den Fan geschnappt hast oder den Zuschauer und ihn weggeschubst hast. So, da hätte jeder gesagt, natürlich, der Zuschauer hat doch ein völliges Rad ab. Und hier, weil jetzt Kameras sind, ist natürlich dann irgendwie wieder so eine Vorbildfunktion, was natürlich ein Stück weit nicht geht. Aber das bedeutet doch auch nicht gleichzeitig, dass jeder Fan Narrenfreiheit hat, dass er den jeden beleidigen kann, wie er will. Und finde ich, das ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich finde, dass das natürlich, ne, man kann es nicht tolerieren, so wie die HSV-Bosse das gesagt haben, alles richtig. Aber ich finde es jetzt auch nicht super dramatisch, weil irgendwie, das ist halt auch ein Männersport. Und auf dem Platz ist schon schlimm genug, dann werden alle Schwalben machen. Wenn man jetzt mal über den Zaun geht, dem Typen seine Meinung geigt, irgendwie ihn einmal kurz nach hinten schubst, und sich danach irgendwie telefoniert und wieder versöhnt, ist das Ding gegessen und alles ist in Ordnung. Also
Es ist ja auch nicht wie Eric Cantona damals bei ManU, der einen Fan über die Bande in der ersten Reihe umgrätscht.
Ja,
eben. Also das war ja nochmal eine andere Messlatte. Und ich sehe es genauso tatsächlich. Ich finde nämlich, wir wissen ja nicht, wie es ausgeht, aber würde jetzt Leistner irgendwie gesperrt werden, würde das ja so ein bisschen die Signalwirkung haben, okay, Fans können wirklich reinrufen, was sie wollen. Und dieses Argument, ja, wir zahlen noch Eintritt und so, das legitimiert ja nicht, dass du irgendwelche Morddrohungen an die Familie eines Spielers richten kannst. Sorry, es funktioniert halt einfach nicht. Und das ist auch was anderes, als Timo Werner Hurensohn zu rufen, finde ich auch nicht geil. Aber das ist ja dann wirklich eine ganz persönliche, so auf eine Person zugespitzte Bedrohung, weil der ja wusste, seine Frau ist schwanger und so weiter und so fort. Das ist ja kriminell. Und dass denen dann die Sicherungen durchbrennen, ich sage auch nicht, dass es geil ist, aber ich kann es sowas von nachvollziehen.
Voll, ich kann es total nachvollziehen. Ich denke jetzt, das Richtige wäre, wenn der Fan bestraft wird, wenn nicht von Dresden, dann halt irgendwie vom DFB.
Ja, die Fans, die da drum rumstanden, die sollen sich doch bitte melden und sagen, ja, er hat es gesagt. Also da muss doch irgendwie mal jetzt Klarheit ans Licht gebracht werden.
Letztendlich muss Leistner auch irgendwie bestraft werden, aber vielleicht mit so einer bisschen empfindlichen Sperre, nicht irgendwie so 6 Spiele, also die nächsten 6 Spiele, vielleicht irgendwie sowas wie, es ist im Pokal stattgefunden und für die nächsten
Pokalspiele
bist du gesperrt. So. Weil natürlich, wenn du jetzt Leistner gar nicht sperrst, dann gibt es ja auch irgendwie entweder den Fans Anreiz, das normal zu machen, dass sie provozieren wollen, dass ein Spieler auf die Tribüne geht, weil die wissen ja, die Spieler, irgendwie dürfen sie es ja. Und vielleicht ist es dann cool, so als Fan das zu machen. Oder die Spieler legitimiert das auch so und sagen, naja, aber der Leistner, der durfte das. Also irgendwas muss da sicherlich passieren, aber ich finde, da sollte man mal sich den Sachverhalt jetzt einzeln anschauen und dann die Kirche im Dorf lassen. Und wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, Schubi, der hat ihm jetzt keinen Karate-Kick in die Fresse gehauen, sondern er hat ihn ein bisschen nach hinten geschubst.
Ich habe heute überlegt, was wäre passiert, wenn das zwischen zwei Spielern gewesen wäre, weißt du? Wenn das jetzt, wenn er jetzt so einen Spieler so am Kragen gepackt hätte. Also klar, ist ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, aber das wäre eine gelbe Karte, oder?
Ja, also ich finde es auch, also der Spieler, der
das hattest du ja
fallen lassen und irgendwie weinend auf dem Platz gelegen, aber das bockt halt auch nicht an diesem Fußballding, ne? Ich meine, das ist halt ein Männersport und da gehört sowas halt auch mal dazu und also und schlimm genug, dass der sich da Wortwahl vergriffen hat.
Das hattest du ja in Paris, wo jetzt da 5 rote Karten es gegeben hat am Wochenende, wo sich die Spieler auch richtig umgetreten haben kurz vor Schluss und da lag es dann glatt rot. Und ich glaube, das wäre auf deine Frage, wenn das mit einem anderen Spieler gewesen wäre, dann hätte er beide vom Feld geschickt und dann ein oder zwei Spiele Sperre und Thema durch. Ne? Und ich glaube, Hertha sollte die Strafe jetzt auch nicht ausfallen. Er wurde ja wirklich persönlich beleidigt und ich glaube, so 2-3 Spiele, dann ist die Sache auch erledigt und dann kriegt er 10.000 Euro Geldstrafe.
Ja, also auf jeden Fall eine super spannende moralische Frage, finde ich echt.
Also der DFB muss ja auch irgendwie einen Grad ziehen, dass das den Siegspielern gibt. Ja, ihr müsst euch nicht beleidigen lassen, aber es geht auch nicht in Zeiten von Corona, dass ihr jetzt hier mitten in so eine Zuschauermenge reinstürmt und da jetzt, sag ich mal, Eigenjustiz übt. Ne? Da muss der DFB ja natürlich auch dann ein bisschen das in sein Urteil mit reinfließen lassen.
Wichtig ist halt vom Ding ja, was er gesagt hat, ne? Wenn er jetzt einfach nur gesagt hat, du Arschloch, so, das hörst du an jeder Ecke. So, das ist jetzt, da darfst du dich nicht provozieren lassen. Aber wenn du jetzt mal ganz krass überspitzt, ne, und der sagt, der aus 2 Meter ruft er ihm zu, so das, was er jetzt zugerufen hat, und noch schlimmeren Fall beleidigt er ihn noch rassistisch, wenn Leistner jetzt rein theoretisch schwarz gewesen wäre oder sowas. Also, da ist halt so die Frage, wie ist das jetzt einzuordnen? Was hat er wirklich gesagt? Und wie zielgerichtet war das auch, wie du schon meintest? Also, da bin ich der Meinung, man sollte jetzt mal ihn nicht zu hart bestrafen.
Also wir verfolgen das. Es ist wirklich, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema. Und solange wir nicht wissen, das ist nämlich genau der Punkt, solange wir nicht wissen, was er gesagt hat, kann man das einfach nicht beurteilen. Oder kann man nicht sagen, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Aber vorausgesetzt, es stimmt, dass es so eine persönliche Beleidigung gegen die Familie war, so eine ganz zielgerichtete. Und ich finde, danach sieht es auch aus. Danach sieht es auch aus, wenn man sich so das Video anguckt, weil er ja hochgeht und genau diesen Typen sich sucht. Der läuft dann auch noch so weg, weil er merkt, ach fuck, jetzt kommt er wirklich hier allen Ernstes hoch. Und er sucht den ganz speziell und hat nur den im Blick. Also es sieht alles danach aus. Deswegen glaube ich, da müssen schon krasse Worte gefallen sein. Mal schauen, ob das dann noch ans Licht kommt. Aber gut, also planen wir erstmal, lass uns mal schon mal Richtung Freitag dann schauen, wo ja dann Wiedergutmachung angesagt ist. Planen wir da mal lieber ohne Toni Leistner, oder? Also ja. wenn wir jetzt die Aufstellung uns anschauen. Und mein Vorschlag wäre, also wen würdet ihr gerne sehen? Ich könnte mir vorstellen, dass Ambrosius eine Chance bekommt in der Innenverteidigung.
Ja, ich fand David nicht sehr stark, muss ich sagen. Ich würde auch Ambrosius sehen. Dann würde ich gerne, die Außenverteidiger mit Leibold und Wagnumann waren in Ordnung.
Ja.
Die Frage ist jetzt natürlich Ambrosius und David. Hui, es ist natürlich auch viel...
Jugend forscht,
ne? Also, aber so richtig viel was anderes bleibt dann da auch irgendwie nicht übrig, außer mal irgendwie crazy zu sein, Wagnermann, aber das ist auch Jugend forscht, in die Innenverteidigung zu bringen.
Wagnermann jetzt allerdings mit einem Bart, der ihn direkt 5 Jahre älter macht.
Ja, die Frisur, das ist auch.
Ja.
Das ist auch, also in 10 Jahren wird er wahrscheinlich auch denken, was habe ich denn damals getragen. Aber naja, gut. So ist die Jugend halt, ne? Die Jugend von heute.
Ja.
Ja,
Gideon Jung ist noch am Start, ne?
Ja, Jung könnte tatsächlich, glaube ich, in die
Klaus rücken.
Ja, nee, ich glaube, Jung, ja gut, David, also eigentlich musst du Ambrosius und Jung jetzt in die Innenverteidigung, so irgendwie viel beschissener geht's jetzt nicht, fand ich. Und dann im Mittelfeld.
Ich glaube, Jasula musste jetzt nochmal die Chance geben. Jasula, so der, ja, der wurde jetzt, dem wurde jetzt so das Vertrauen ausgesprochen, ne? Stichwort Säule, letzte Folge. die Säule muss weiter stehen, finde ich ganz wichtig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Jung eine Chance kriegt. Und ja, da müssen auch vorne die Buden einfach rein, ne? Also wenn wir eine Chance haben, müssen wir die Tore machen.
Ja, ich finde, also Jung würde ich vielleicht eher für die IV planen. Aaron Hunt ist für mich auch so eine Frage, es ist wie immer, ne? Irgendwie ist er der beste Spieler oder kann einer der besten Spieler auf dem Feld sein, macht auch gute Aktionen, steckt auch gut durch, behält auch die Ruhe im 16er, aber irgendwie, also weiß ich nicht, so richtig erfolgreich mit ihm sind wir nicht. Und ich,
also es wirkte für mich auch, als er ausgewechselt wurde, als wenn er sich fast irgendwie erlöst fühlt, also als erleichtert ist, endlich vom Platz zu sein, weil so noch, er hat zwar gute Aktionen gehabt, aber so richtig den Trieb nach vorne als offensiver Mittelfeldspieler hat er auch jetzt nicht gebracht. Also wurde oft mal auch aufgrund seines Alters tempomäßig stehen gelassen im Mittelfeld von den Dresdner Jungs.
Also ja, Bones, aber das ist mir zu viel Interpretation, ob er jetzt erleichtert war, dass er vom Feld kam. Also das weiß ich nicht, woran du das festmachst.
Ich finde, Jasula ist geil. Mit Onana fand ich top, als er reingekommen ist. Ich würde die beiden auch mal gerne zusammenspielen sehen von Anfang an. Kittel, Duziak kannst du auch bringen, finde ich. Und dann musst du vorne eigentlich, Winsheimer war auch gut und Hinterseher.
Winsheimer war vor allem richtig so im besten Sinne, ne? Ich meine das gar nicht so zeugnismäßig stets bemüht, sondern er war richtig bemüht, ne? Die ganze Zeit wuselig, auch versucht dann Wege über außen zu finden, hat ja auch gut den Ball immer in die Mitte gegeben, fand ich richtig gut. Und Terodde, als er drin war, hat direkt gezeigt, also dem nimmst du nicht so leicht den Ball ab. Der hat so clever immer auch klatschen lassen, mit dem Rücken zum Tor gut. Also der Kollege ist sensationell.
Und ein Assist, ne? Zum 3-1.
Der muss dafür Hinterseher spielen. Hinterseher war auch bemüht, aber hatte Chancen, einige Chancen, hat die halt nicht gemacht. Und,
die müssen fallen, die Dinger.
Dann hast du halt einen Terodde, der einfach dann spielen muss. So. Und das ist für mich die Aufstellung. Und ich glaube, mit der Aufstellung fahren wir eigentlich auch ganz gut. Dann hast du halt noch einen Hinterseher auf der Bank, eine Reihe auf der Bank, gegebenenfalls einen Aaron Hunt auf der Bank. Gut, Wood, Amici, Kim Zombie fand ich, also den kann man auch mal drüber nachdenken, ob man den irgendwann nochmal bringt. Aber
grundsätzlich, ne, ich glaube, Jungs, es ist am Ende auch nicht entscheidend, wer dann spielt, sondern es ist dann so eine Einstellungssache. Oder vielleicht sind es auch die Nerven gewesen, weil sie jetzt so lange auf diesen Tag hingefiebert haben, weil an der Qualität der Spieler liegt es ja auf keinen Fall. So, du musst mit dem richtigen Mindset daran gehen und heiß sein und vielleicht wie die Dresdner auch nach jedem Zweikampf, und das haben wir ja beim HSV auch schon oft genug gesehen, dass du dich dann gegenseitig abklatscht und feierst und vielleicht ist das dann der Weg, so, ne? Dreckig spielen, wie sie auch die Vorbereitungsspiele gewonnen haben, gegen Hertha zum Beispiel.
Ja, das ist eigentlich, würde ich jetzt sagen, eine Trainersache, die wir nicht gesehen haben, aber da muss ich ihm ein bisschen Schutz nehmen. Weil wir haben es die letzten 10 Jahre nicht gesehen. Und wir hatten 15 Trainer in den letzten 10 Jahren. Und irgendwie bekommt es halt keiner hin, dass wir mal eine Mannschaft haben, die wirklich Dreck fressen möchte und gewinnen möchte. Also das war in Ansätzen zu sehen gegen Dresden, aber halt nicht so wie bei Dresden. Und das ist halt, das müssen wir, finde ich auch, wie du richtig sagst, muss mehr zu spüren sein. Und dafür sind dann ja auch, ich sag mal, wenn wir dann jetzt in der Innenverteidigung Agro-Toni haben, der, wo erstmal alle Gegenspieler jetzt irgendwie Schiss haben vor dem. Dann haben wir noch einen Klaus Gjasula, einen Onana und Terodde. Das sind ja halt auch irgendwie Typen, die mal ein bisschen Präsenz zeigen und die mal wissen, wie die zweite Liga funktioniert. Das ist ja halt das Problem, dass wir es gar nicht so richtig wussten. Und dann muss es aber auch mal vorangehen.
Und Gato, du hast ja schon gesagt, Leistner ist eventuell sogar ein Trikotkandidat.
Ja, unbedingt. Nach der Aktion war auch einer meiner ersten Impulse. Geil, ne? Irgendwie geil, es passiert was. Er hat sich jetzt nicht strafbar gemacht und ich finde, irgendwie endlich mal mit einem so ein bisschen so, mit dem man sich, der greifbar ist, ne? Mit dem man sich jetzt identifiziert, das ist ja das, ich mit Heuer Fernandes, den habe ich noch nicht einmal gehört, mit dem irgendwie ganz sympathisch, aber den kann ich nicht greifen und Leistner, Weltklasse. So ist für mich irgendwie geil und ich weiß gar nicht, wer sonst noch, und ja gut, so wie du berechtigt gesagt hast, Stübi, Tom Mickel, das wären für mich aktuell die beiden Trikotkandidaten, wobei ich auch sagen muss, Tom Mickel ist für mich aktuell die Nummer 1.
Es wäre geil, das Torwart-Trikot sich von Mickel zu holen. Ne?
Freund Mats macht das immer, der hat immer
traditionell
Torwart-Trikot. Piekenhagen hat er noch.
Ja, immer. Eigentlich auch haben wir immer geile Torhüter, jetzt gerade so ein bisschen Flaute.
Also ich finde nämlich auch, wenn man so einen Strich unter diese ganze Aktion macht, dann macht es Leistner nur sympathischer. Und ich hole ja immer gerne Anekdoten aus der Kreisliga raus. Wirklich aktuelle Saison, die jetzt vorzeitig unterbrochen wurde, habe ich mir auch eine rote abgeholt, weil mich der Trainer der gegnerischen Mannschaft beim Auswechseln beleidigt hat. Und dann habe ich auch noch 3 Spiele Sperre gekriegt. Ja. Und ich stand nur so, also ich stand vor dem, ich sage jetzt mal, das war jetzt auch nicht so nett, aber es war so 3 Zentimeter vor ihm und war sehr laut. Aber auch dafür gab es Rot und nachträglich Rot nach der Auswechslung und 3 Spiele Sperre. mal gucken, was Leistner kriegt. Ja.
Ja, das ist geil. Hier, wir haben auch wieder immer Fragen gestellt und da hat auch Sönke37 gesagt, Toni Leistner, alles richtig gemacht, nicht zu hart, aber klare Kante gezeigt. Lex Sildo schreibt, wird es eine Demo geben, falls Toni vom DFB gesperrt wird?
Ja, können wir schon sagen.
Ja, also ich glaube, da ziehen wir es mal wirklich durch.
Ja. Wenn uns die Sperre zu lang erscheint, dann gibt es eine Demo.
Ja, ja, das finde ich irgendwie geil.
Fußballmafia DFB.
Ja, damit ist man sowieso immer richtig, ne? Da steigen die gegnerischen Fans auch direkt mit ein. Also hier ist viel, viel Thema um Toni. M. Albrando fragt noch, brauchen wir neue Abwehrspieler?
Oh, gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Denn wir können jetzt nicht die ganze Zeit immer so nach kurzfristigem Bedarf kaufen, sondern wir haben ja genug. Man muss denen jetzt auch das Vertrauen geben. Und ich persönlich sehe auch wirklich Potenzial bei solchen Leuten wie David, bei Ambrosius. Leistner hat schon gezeigt, was er kann. Lass es uns jetzt mit denen durchziehen. Ist so. Und denen dann auch mal einen Fehler verzeihen. Ich meine, das war jetzt ein Fehler, der ein bisschen übers Ziel hinaus oder der so ein bisschen abseits des Fußballfeldes war. Aber wir können ja nicht so lange kaufen, bis wir wieder eine Truppe voller Gareth Bates haben oder wie er heißt, David Bates. Klar.
Aber wenn ihr noch einen verpflichten könntet, auf welcher Position, also nicht wer, sondern welche Position sollte der Spieler haben?
6. Auf der 6 einen noch.
Was hast du bei uns? Offensives Mittelfeld.
Ich würd tatsächlich auf Torwart gehen, ne?
Okay.
Das wird eine ewige Diskussion bleiben, sonst, sobald er mal minimal, so wie jetzt, nicht gut spielt. Und irgendwie wird man da nie so ein richtiges. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung natürlich. Wie immer, ne?
Vielleicht
ich habe Holle behalten. Der war nicht so scheiße, auch wenn er sich nicht so ganz wahrscheinlich, man weiß nicht, wie er trainiert hat, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er so kacke war. Ich fand auch im letzten Jahr Saisonendspurt, der war jetzt nicht so schlecht, ich hätte ihn behalten.
Ich glaube, aber da warst du nicht dabei bei uns, haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen. Da war er, ich glaube, er war jetzt nicht mehr tragbar. Aber es liegt auch nicht nur an ihm, sondern es ist dann, wenn der Trainer wirklich sagt, pass auf, du bist die Nummer 3, dann macht es jetzt auch keinen Sinn mehr. Okay. Und 500.000 nach Lyon. Alles Gute, Polle. Wir haben wirklich alles gegeben, ihn zu pushen, aber es hat jetzt einfach nicht sollen sein. Und ich bin leider auch wirklich davon überzeugt, dass er bei Lyon Stammtorwart wird und regelmäßig in der Champions League zu sehen sein wird.
Ja.
Aber gut, das ist dann leider nicht in unserer Hand. Also, so oder so, Freitag ist schon sehr, sehr wichtig, ne? Ich glaube, da können wir.
Ja, Freitag ist wie immer erster Spieltag.
Richtungsweisend,
um mal natürlich eine Floskel rauszuhauen. Ja. Aber ich mache mir wenig Sorgen, weil wir sind am Start immer gut.
Fans sind da.
Fans sind da. Was war das? 5?
4.000.
4.000 Fans. Ist natürlich geil, aber da gibt es gar nichts. Müssen wir performen. Ja. Und ich finde es auch geil, wenn er mit 2 Spitzen spielt, obwohl es jetzt nicht geklappt hat, hatten wir auch lange nicht. Und dann direkt, zack, erste Minute gelbe Karte holen, Jasula nagelt einen um. So muss die Saison starten, um erstmal zu zeigen, wir sind doch wieder da und verstecken uns nicht.
Ja, und ich glaube, sobald wir es schaffen, tatsächlich gegen Düsseldorf zu gewinnen, ist dann auch dieser schlechte Auftakt vergessen. Und die Jungs können sich dann entwickeln. Und ich meine, nirgendwo kann man besser reifen und mehr das Fußballspielen lernen als in der erfolgreichen Mannschaft. Deswegen wäre das umso mehr auch so den jungen Spielern halt zu gönnen. So, wenn ich an Wagnermann, an David und so denke, wenn die in einer halbwegs erfolgreichen Mannschaft reifen können und so, dann werden aus denen einfach auch echt gute Spieler.
Ich hoffe nur, dass Tune jetzt eine in Anführungsstrichen gute Aufstellung wählt, also mit den Säulen auf dem Spielfeld, so dass von Anfang an gesagt wird, Terodde, Jasula, gut, Leistner müssen wir sehen. Ich habe ein Gerüst, auf das ich setze. Nicht, dass er jetzt schon, ich sage jetzt mal, wie beim DFB-Pokal auf einmal Terodde draußen lässt. Also es wird seine Gründe gehabt haben, aber nicht, dass er jetzt irgendwie Jasula rausnimmt und keine Ahnung und wir nie in Tritt kommen. Also da hoffe ich, dass wir da ein Grundgerüst haben, das auch erstmal 5 Spiele durchzieht.
Wir werden hoffentlich am kommenden Montag, dann werden wir auch wieder in den Montagsrhythmus verfallen, werden wir dann einen Sieg analysieren können. Und ja, bis dahin viel Spaß beim Spiel.
Nee, wir haben noch ein Quiz.
Oh, Gatto, aber ganz schnell jetzt.
Okay, ich habe noch eine Finanzmeldung. Die Hansestadt Hamburg hat dem HSV sein Grundstück abgekauft heute Morgen für 23 Millionen. Das Bolter und wird schon wieder Planungssicherheit haben. Also das Stadion gehört dem HSV weiterhin, aber das, der Grund und Boden, wo das Stadion steht, das hat die Hansestadt Hamburg heute Morgen dem HSV abgekauft für 23,5 Millionen.
Okay.
Gut, kurze Frage von Svea, die passt nämlich ganz gut zum Saisonstart. Bei transfermarkt.de gibt es immer die ganzen Marktwerte. Welchen Marktwert hat aktuell die HSV-Mannschaft, also die erste? Was würdet ihr tippen?
Also die erste Elf so oder was? Oder?
Nee, der Kader.
Der Kader.
Das ist der Kaderwert. Erste Elf weiß man ja nicht. Und wer sind die Top 3 Spieler?
Also Gesamtwert, sag ich dir jetzt schon, liegt bei
23 Millionen.
Ich gehe wirklich auch 1 Million im Schnitt, 23 Millionen.
Nee, das ist falsch. Liegt bei 35,6 Millionen.
Okay.
Und
Top 3.
Top 3, ja.
Wagnumann muss drin sein.
Marktwert ungefähr dazu. Was denkst du, was?
Würde ich sagen 2,5.
Ja, wer sind die anderen?
Okay.
Terodde 2,5.
Ja, guter. Und Sonny Kittel 2.
Also, es ist Kittel drin mit 4, meine ich. Dann ist
Van Drongelen noch?
Van Drongelen ist Nummer 1 mit 5 Millionen. Und Wagnumann ist drin mit 4 Millionen. Also, Leibold, Wagnumann und Van Drongelen.
Ach, Kittel nicht, oder was?
Kittel hat 2,5.
Okay.
Ich verlesen hier. Ja.
Also, Leibold, ganz vergessen.
Van Drongelen immer noch teuerster.
Grüße an Rick, der auch regelmäßig zuhört übrigens. Gib weiterhin Gas, Junge, dass du zur Rückrunde vielleicht wieder einsteigst.
Ah, ist ein Scherz. Würde ich mir gerne wünschen mit Toni, Agro-Toni in der Innenverteidigung. Agro-Rick und Agro-Toni, also da kannst du gar nicht anders als nicht aufsteigen.
Mit so Timo Werner hat jetzt gesagt, nach seinem ersten Premier League-Spiel, gesagt, ich habe noch nie gegen 3 so massive Innenverteidiger gespielt. Das gibt es in Deutschland einfach nicht. Also hat er mit Chelsea gegen Brighton gespielt. Ich glaube, so ein ähnliches Gefühl hätte er, wenn er gegen Rick und Toni spielt.
Ja.
Also, Montag hören wir uns. Hoffentlich dann echt mit 3 Punkten im Gepäck. Wir haben auch wieder Bock, über Siege zu reden, über Ligasiege, die Punkte bringen. Und bis dahin gilt natürlich nur der HSV.
Nur der HSV. Come on!